Willkommen zurück. Azaleen erwartet euch bereits. Setzt hier euer Abenteuer fort.
Hallo und schönen Tag. Ich freue mich sehr, euch zu sehen.
Ach, wirklich?
Oh ja, ich habe eine Lieferung für den herzlosen Magier, auf deren Zustellung ich schon eine ganze Weile warte.
Ach so, ich bin nicht der herzlose Magier, glücklicherweise.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ich bin jetzt noch zu Hause. Ich treffe mich gleich mit Professor Jirka Delloro-Friedl. Er ist Professor an der Hochschule in Furtwangen und mit ihm spreche ich über das Projekt Sound of Magic. Und ich möchte von ihm wissen, wie ein Videospiel komplett ohne Grafik funktionieren kann. Denn Sound of Magic ist tatsächlich ein reines Audiospiel für Smartphones, was man nur mit ein paar Gesten steuert, aber die komplette Grafik entsteht quasi im Kopf. Ich habe mich mit ihm in einem Café getroffen hier in Freiburg, deswegen gibt es ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ich dachte, gerade bei einem Spiel, bei dem es um Audio geht, wollen wir ein bisschen lebendige Kulisse auch einfangen. Es ist ein bisschen lauter gewesen, als ich dachte. Ich habe es technisch noch ein bisschen runtergeregelt, aber ich hoffe, es geht einigermaßen klar. Es ist keine Studioaufnahme, sondern wir saßen wirklich zwischen Menschen und das kriegt man natürlich auch mit. Also viel Spaß mit dem Interview mit Jirka und den Eindrücken und den Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, wenn man ein Videospiel komplett ohne Grafik entwickelt. Viel Spaß!
Ja gut, mein Name ist Jirka Delloro-Friedl. Ziemlich komplizierter Name. Jirka ist mein Vorname, ist tschechisch. Delloro ist italienisch und Friedl ist bayerisch.
Alles Multikulti.
Ja, genau. Den Delloro habe ich mir angeheiratet, weil der so schön war. Ne? Heißt von Gold, den haben wir dann noch mitgenommen. Das ist auch der Familienname meiner Kinder. Ja, und ich mache Computergames seit Anfang der 80er Jahre. Ich war so ganz früh dabei mit einem Atari 400 damals. Ging ich noch zur Schule zu der Zeit. Und war seither einfach immer an dem Medium dran. Ich habe eigentlich Maschinenbau studiert dann, weil ich auch da ein bisschen Bescheid wissen wollte. Aber ich habe nie als Maschinenbauingenieur gearbeitet, sondern direkt von der Hochschule weg habe ich das Glück gehabt, dass ich einen Job als Game Designer gekriegt habe. Firma, die gerade ein neues Gerät entwickelt hat. Für dieses Spielgerät habe ich Games entwickelt. Ja, und Mitte der 90er Jahre habe ich mich dann selbstständig gemacht und die Firma Entertrain gegründet. Habe da einige Games auch mit begleitet, auch mitgewirkt dann als Freelancer. Spellforce ist ein ganz bekanntes Spiel, an dem ich mitgewirkt habe, aber eben auch Opera Fatale, das erste wirkliche Lernadventure, was hier in Deutschland dann rauskam. Ende der 2000er Jahre habe ich das Glück gehabt, dass ich da den Deutschen Computerspielpreis zweimal in dieser Serious Games Kategorie mitnehmen konnte. Und das hat mir auch die Tür dann geöffnet zu einer Professur. Mhm. Und seit 2010 bin ich Professor für Anwendungskonzeption und Game Design in Furtwangen. Ja. Höchstgelegene Hochschule Deutschlands, ganz oben in den Bergen.
Die einzige Hochschule mit zwei Wintersemestern.
Ja, genau.
Das war so der Running Gag da oben.
Ja. Aber ich finde, unser Motto finde ich viel schöner. Ne? Mhm. Studieren auf höchstem Niveau.
Ja. Ja.
Also das kann uns keiner nehmen, das ist einfach Fakt.
Deswegen sitzen wir uns jetzt auch gegenüber. Du hast dich runterrollen lassen quasi nach Freiburg ins
genau
Tal.
Genau so. Zweimal im Jahr komme ich ins Tal und gucke, was die Menschen hier unten so machen.
Genau. Das heißt, wir sehen uns jetzt gerade gegenüber. Ist quasi ja konträr zu dem Spiel, über das wir heute reden. Wir wollen reden über Sound of Magic, dein aktuelles Projekt, kann man das so sagen?
Ja, also aktuell ist es ja mittlerweile schon, ist es schon über einem Jahr auf dem Markt. Fing 2016 an, wirklich in die Forschung wirklich reinzugehen. Also die Idee, die hatte ich schon seit vielen, vielen Jahren zuvor. Weil eben als Professor forsche ich natürlich auch dann, ne, und gucke, wo fängt Spiel an, wo hört Spiel auf, wie weit kann man wo gehen, was macht noch Spaß, was macht keinen Spaß mehr. Und da habe ich gemerkt, dass diese Audio-Games, die gibt es eigentlich schon ziemlich lange, aber irgendwie gibt es nicht wirklich etwas, was Normalsehende so richtig begeistert. Ne? Es gibt so Sequenzlernspiele oder Orientierungsspiele, horch, wo kommt der Ton her. Aber so etwa ein Spiel, was wirklich hochinteraktiv eine Geschichte erzählt. Und zwar nicht so, dass ich lange zuhöre und dann ab und zu mal eine Entscheidung treffe, sondern dass ich wirklich die Figur treibe. Das gab es zu der Zeit nicht. Ne? Und ja, und dann habe ich das ausgeschrieben. Erst wollte ich eine Bachelorarbeit draus machen, dann ist eine Masterarbeit, eine Doppelmasterthese sogar draus geworden. Und wir haben kann man das denn richtig gut machen? Und da war wirklich Grundlagenforschung dann erstmal erforderlich.
Also das heißt, Sound of Magic ist ein Spiel, vielleicht an der Stelle nochmal kurz zur Erklärung, ein komplettes Spiel ohne Bild, ohne visuelle Unterstützung. Es ist ein Mobile-Game, was man zwar mit Gestensteuerung steuert, aber die Bilder entstehen quasi komplett im Kopf nur durch Erzählung. Also wie ein interaktives Hörbuch. Kann man sich das so am ersten vorstellen?
Also das Erste, was du gesagt hast, komplett im Kopf, das ist absolut richtig. Also auf dem Bildschirm, man spielt es ja auf dem Smartphone, der Bildschirm ist einfach schwarz. Man kriegt so eine kleine Leuchtspur, wenn man die Gesten dann eingibt, dass man sieht irgendwie, wo war der Finger. Aber eigentlich spielen die Leute das mit geschlossenen Augen oder haben das Handy sogar in der Hosentasche oder in der Jackentasche, weil man muss überhaupt nicht drauf schauen. Und die ganze Spielwelt entsteht tatsächlich im Kopf. Der Vergleich zum Hörbuch ist ein bisschen schwierig, weil Hörbuch klingt wieder nach viel Hören, viel aufmerksam zuhören oder sowas. Das ist da gar nicht so sehr der Fall, sondern ich mache ja relativ schnelle, relativ kurze Bewegungen, kriege immer nur Hinweise und kleine Bruchstücke. Manchmal ist ein längerer Dialog dabei, aber das ist relativ selten. Und ich baue mir so nach und nach eigentlich selber die Welt im Kopf zusammen. Und das ist das Spannende. Vorhin hast du gesagt, wir sitzen uns hier gegenüber und schauen uns an, aber unser Gespräch würde genauso gut auch super funktionieren, wenn wir die Augen schließen würden. Wir würden ein paar manchmal die Mimik nicht so mitkriegen. Aber wenn du jetzt lachst, dann höre ich das ja auch. Es wird ja unheimlich viel akustisch übermittelt. Das ist ja viel mehr, als wir sehen können. Ne? Das Ohr ist viel, viel empfindlicher als das Auge. Und das Ohr hat eine direkte Verbindung in den Kopf zum einen. Das heißt, wir müssen uns immer vorstellen, was wir hören, weil Sprache ist ja komplex. Ja? Das heißt, also mein Gehirn ist immer mit dabei und macht sich Bilder. Ganz anders als beim Sehen, wo die Bilder einfach da sind. Und es hat auch eine direkte Verbindung halt zum Herzen. Ne? Das heißt also, wie ich da was höre, was da für eine Stimmung dabei ist, etc., das nehme ich akustisch viel, viel besser wahr als über meinen Sehsinn. Ne? Das heißt also, Emotionen werden sofort irgendwie entsprechend angetriggert, werden erzeugt. Man kann akustisch so viel mehr machen eigentlich als mit Bildern. Deswegen ist das eigentlich erstaunlich. Das war das, was mich immer gewundert hat, warum das in Games noch nicht wirklich umgesetzt ist. Weil das ist eigentlich ein super tolles Medium und auch das ursprünglichste und natürlichste Medium zum Geschichten erzählen, was wir überhaupt haben, die Sprache.
Ich meine, es gibt ja schon Spiele, die nur auf rein Audio funktionieren, aber ich glaube dann oft auch halt mit dem Ansatz, für Sehbehinderte oder blinde Menschen ein Spielerlebnis zu machen. Aber das war ja nicht euer primärer Ansatz, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, ganz im Gegenteil. Also unser Ansatz war ganz, ganz bewusst und ganz gezielt, Normalsehende anzusprechen. Wir hatten am Anfang auch noch so ein paar visuelle Sachen mit dabei. Die haben wir dann letztendlich ganz ausgemerzt und ganz rausgeräumt, eben um diese Zielgruppe dann halt natürlich auch noch mit bedienen zu können, weil es wäre natürlich blödsinnig gewesen, ein Audiogame zu machen, was dann Blinde oder Sehbehinderte nicht spielen können, weil sie dann doch noch ein paar visuelle Hinweise brauchen. Ne? Ja. Das haben wir auch ganz gut geschafft. Das war jetzt kein großer Act, das dann auch noch da entsprechend zu reduzieren an der Stelle. Aber nein, die Zielsetzung war nicht, dort Spiele so zu modifizieren, dass wir sie für Sehbehinderte oder Blinde entwickeln, sondern es ging um Sehende, zu schauen, dass die willentlich gerne die Augen schließen und merken, dass sie die beste Grafik, die sie überhaupt kriegen können, im Kopf haben. Ne? Also die leistungsfähigste Grafikkarte hast du in deinem eigenen Schädel. Ja. Ja, die ist nicht in deinem Rechner.
Das heißt, an welchem Moment der Entwicklung seid ihr denn darauf gekommen? Also war das wirklich der grundlegende Ansatz zu sagen, wir machen ein Audio-Game? Oder seid ihr nochmal, kann ich mir jetzt vorstellen, an der Hochschule erstmal noch viel theoretischer drangegangen an dieses Projekt?
Nee, das war ganz klar die Zielsetzung. Also wie gesagt, die Idee hatte ich schon vor. Ich beschäftige mich ja mit vielen, vielen Dingen dort oben und experimentiere ja auch in die ganz andere Richtung. Also ich habe das Spielabor, leite ich seit 2013 oben in Furtwang. Natürlich auch meine VR-Equipment und wir haben da auch so eine Tretmühle, ne, wo du drin laufen kannst, ja, um dich durch deine Spiele zu bewegen. Und das ist halt die eine Stoßrichtung, ne? Immer mehr Aktoren irgendwie an das Spiel anzuflanschen, um noch mehr Sinne zu belasten, um noch mehr Sinneseindrücke zu vermitteln und die Leute ja noch intensiver am Spiel teilhaben zu lassen. Damit experimentiere ich auch. Aber es war gerade ganz besonders interessant zu sagen, ja, wenn ich jetzt mal in die ganz andere Richtung gehe, mal alles wegnehme, ne? Was passiert denn da? Und das Spannende ist ja schon, wenn du ein Buch liest, dann, das ist ja völlig abstrakt. Du hast ein weißes Papier und da stehen kleine schwarze Zeichen drauf. Ja, das ist unheimlich komplex eigentlich, was da passiert. Und trotzdem kannst du dir alles vorstellen, was dort in den... Du machst dir deine eigene Welt. Und wenn du dann hinterher den Film siehst, bist du oft enttäuscht, weil dann siehst du natürlich die Fantasie eines anderen. Ja? Ja. Und das ist nicht deine.
Bei einem Buch würde auch keiner sagen, das ist eine Reduzierung der Geschichte. Bei einem Videospiel habt ihr aber wahrscheinlich sehr oft gehört, ja, warum nehmt ihr denn die Grafik raus?
Genau. Das war auch so eine Sache, die uns dann aufgefallen ist, dass in vielen, vielen Audiogames entschuldigt man sich erstmal dafür, dass das Bild fehlt. Ne? Und dann wird man in die Geschichte reingeworfen und kriegt irgendwie erklärt, warum man jetzt nichts sehen kann. Und allein das halte ich schon für einen großen Fehler, weil das wäre in einem Buch wäre das Pendant. Ne?
Entschuldigung, dass wir die Bilder weggelassen haben.
Ja, oder es tut mir leid, du kannst diese Story nicht real jetzt erleben, sondern du musst aus den kleinen Zeichen dir das jetzt zusammenreimen. Ja, tut mir leid, wir kriegen es nicht anders hin. Das ist ja Quatsch, ne? Sondern es wird einfach geschrieben oder es wird einfach erzählt. Du erzählst eine Geschichte und du sagst nie irgendwie, ich kann die dir jetzt nicht vortanzen, sondern es ist für uns völlig natürlich, die Geschichten so zu erleben. Ne? Ja.
Faszinierend, ja. Aber Videospiele haben halt die Erwartung, dass sie einfach sehr visuell funktionieren immer, gell? Also das ist, glaube ich, einfach so dieses gelernte Verhalten, dass man halt bei Videospielen immer über die tolle Grafik redet und Sound und Musik und Sprache immer eher so eine zweite Geige gespielt haben.
Ja, was total schade ist.
Was eigentlich komisch ist, weil die Videospiele kommen ja eigentlich aus dem Text-Adventure. Eigentlich ist es ja schon, hat es ja ohne Grafik angefangen. Ja. Und wurde dann ja erst über die Jahre irgendwie ein visuelles Medium.
Ja, das stimmt. Aber irgendwie die Akustik ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben, tatsächlich. Ne? Man hatte ja auch relativ früh schon relativ gut, möchte ich nicht sagen, aber gut erkennbare Bilder erzeugen können. Aber jetzt zum Beispiel Sprachsynthese etc., das sind alles Dinge, die kamen viel später dann dazu. Und richtig gute Soundausgabe etc., ne? Woher war ja lange nur Gepiepse, ja, da hatte man schon gute Grafiken gehabt oder halbwegs gute Grafiken gehabt. Ne? Also da ist einfach die Entwicklung nicht so schnell vorangeschritten wie an anderen Stellen. Ne? Und die Leute wollten natürlich auch immer was sehen, wir wollen was sehen. Ne? Und ich glaube, es ist aber nach wie vor auch so ein bisschen ein, was sagst du, so ein Problem der Erwartungshaltung irgendwie. Das Akustische nehmen wir so arg unterbewusst wahr, dass wir uns gar nicht so sehr darauf konzentrieren. Wir konzentrieren uns viel darauf, was wir sehen, was wir hören. Das läuft einfach so rein. Ne? Und man muss auch dran denken, also wir hören ja schon im Mutterleib. Ne? Da können wir noch lange nicht sehen. Das ist also für uns irgendwie so das Erste von der Außenwelt, was wir so mitkriegen, sind Geräusche. Ne? Wir entwickeln uns mit diesen Geräuschen und deswegen spielen die uns so bewusst so wenig, so eine geringe Rolle. Ne?
Ich merke das ja auch immer als Spielekritiker, dass ich ganz selten wirklich über den Sound nachdenke. Also eigentlich immer nur durch den Beruf dann, dass ich sage, okay, wie war der denn? Ja. Aber wenn man nur so auf dem Pausenhof früher über Spiele geredet hat, man hat eigentlich immer nur dann darüber geredet, wenn der Sound nicht gut war oder wenn die Sprache gefehlt hat oder wenn es einem aufgefallen ist.
Ja, genau.
Aber gute Games haben ja so oft eine tolle Soundunterstützung, eine tolle Musikuntermalung oder bei Filmen ja im Endeffekt auch.
Ja.
Ganz wenig denken ja darüber nach, wie wichtig diese emotionale Untermauerung ist.
Ja klar, es gibt ja auch da ganz viele Beispiele. Du siehst die gleiche Szene, hast eine andere Musik, eine andere Geräuschkulisse dabei und die wirkt völlig anders. Du hast ein völlig anderes Erlebnis. Ne? Und du kannst im Prinzip auch das Bild völlig weglassen und hast trotzdem ein Erlebnis. Ne?
Weißt trotzdem, was der Held gerade erlebt, selbst wenn du nur die Musik dazu hörst.
Ja, selbstverständlich. Ne? Und da das in einem Videospiel halt eben auch umzusetzen. Das war das Ziel. Und das aber auch so umzusetzen, dass du wirklich eben aktiv bist. Das, deswegen also dieser Hörbuchvergleich schwierig. Text-Adventure auch schon schwierig. Ne? Ist so vom Spielprinzip her relativ nah dran. Aber die Art und Weise, wie ich die Informationen vermittle über Text, ist doch wieder eine ganz andere als akustisch. Ne? Akustisch ist einfach linear. Das fängt an und hört auf und dazwischen kann ich nichts machen. Ne? Kann ich irgendwie hin und her springen, was ich bei Text mache. Text ist dann schon zweidimensional.
Fliege ich über den Text und gucke.
Genau, ich kann erstmal kurz so rüber, genau, bis ich ein Schlüsselwort finde, mal ganz kurz rüberlesen oder ich lese es dann sehr einzeln und intensiv. Ne? Und das war auch eine ganz, ganz große Schwierigkeit bei der Entwicklung von Sound of Magic, weil das hat noch keiner gemacht in der Form. Das mussten wir also eben alles erstmal erforschen. Wie kriegen wir das wirklich gut hin? Ne? Das war also mit diesen Beschränkungen so arbeiten, dass wirklich ein flüssiges, ja, man sagt juicy, ein wirklich schnelles, flüssiges und leichtes Spielerlebnis wird und vor allen Dingen die Geschichte im Vordergrund steht. Ne? Und auch nicht das Hören anstrengend wird oder sowas, sondern das einfach ja, eben so ganz unbewusst und natürlich passiert. Du schlüpfst in die Rolle dieses Magiers, des Hauptcharakters, steuerst den durch diese Hörspielwelt und machst dir gar keine Gedanken irgendwie drum, sondern das ist für dich völlig normal.
Also als dann klar war, dass ihr ein Audiogame machen wollt, wie ging das dann weiter von dem Prozess her? Habt ihr dann erstmal ganz klassisch eine lineare Geschichte runtergeschrieben, habt ihr Charaktere entwickelt und an welcher Stelle ist euch dann vielleicht auch aufgefallen, wir müssen da anders rangehen, weil es ein Audiogame ist? Also wo waren so da diese Momente?
Ja, diese größten Hürden waren schon ganz am Anfang, weil jetzt bin ich schon lange unterwegs und habe halt eben auch, wie du vorhin sagtest, Text Adventures halt gespielt. Ne? Das war für mich damals so Anfang der 80er so das Spiel überhaupt. Ja. Und habe da so meine Erfahrung gehabt und die Leute, mit denen ich dann zusammenarbeitete, die Masterthesis gemacht haben, die waren natürlich schon auch sehr viel visueller geprägt. Ne? Und da mussten wir uns erstmal irgendwie so rantasten. Und was du auch sagtest, was müssen wir anders machen? Die Geschichte so zu erzählen in so kleinen Häppchen, das mussten wir erstmal rauskriegen. Ne? Also wie lang sollte so ein Text sein? Damit der Spieler auch nicht jetzt überfordert wird, weil es wird dann auch langweilig, wenn du jetzt irgendwie eine Minute irgendwie zuhörst, da schalten schon viele Leute dann ab. Ne? Es muss aber dann auch die Information rüberkommen, die muss auch richtig rüberkommen, sodass das, wie gesagt, da wird ja auch Emotion vermittelt, da wird eine ganze Umgebung vermittelt. Ne? Ein guter Sprecher, der sagt 3-4 Worte, aber baut damit eine Szenerie auf. Ne?
Ohne dass er es sagen muss.
Ohne dass er es sagen muss. Der Inhalt ist davon eigentlich fast unabhängig. Ne? Sondern die Art und Weise, wie er dann spricht mit einem Charakter, sagt schon wieder was über das Gegenüber aus. Ne? Und das war dann auch, das war so ein anderer großer Punkt, als wir dann die professionellen Sprecher dazu geholt haben. Ne? Und dann, wir hatten es bis dahin in der Beta-Phase, haben wir alles selber gesprochen und wir hatten ja eine gute Vorstellung davon, was da passiert. Ne? Und dann aber die Sprecher dann entsprechend zu coachen, überhaupt erstmal die Sprecher auszuwählen. Wir haben 3-4 Monate haben wir nur gecastet, überhaupt, bis wir die Sprecher beisammen hatten. Man darf eigentlich auch gar nicht Sprecher sagen, sondern das müssen Schauspieler sein, Synchronschauspieler. Die müssen eben mit ihren Worten die Szenerie erzeugen, ne? Und nicht nur jetzt Informationen irgendwie runterrattern. Ne?
Ja klar, bei dem Hörbuch hast du ja wirklich nur einen Vorleser im Endeffekt, genau. Der auch ein bisschen moduliert, aber ihr habt ja tatsächlich, also wenn man das Spiel spielt, merkt man das sofort, man fühlt sich ja wie auf, als hört man einem Theaterschauspieler oder sowas zu, oder deswegen eben auch dieser gar nicht so Hörbuch, sondern eher Hörspielcharakter. Das ist eigentlich das Bessere, oder? Eigentlich ist es eher ein Hörspiel.
Es ist deutlich eher Hörspiel, weil es hat ja natürlich, jeder Charakter hat auch seine Stimme, die ihn auch dann unverkennbar macht. Ne? Und du hast entsprechend Umgebungsgeräusche, du hast Atmosphäre dabei, du erkennst sofort immer, wo du bist, anhand der ganzen Umgebung und anhand der Leute. Also deutlich mehr Hörspiel. Von dem Akustischen her und von dem Spielprinzip her, Text-Adventure vielleicht so ein bisschen, wir haben ja auch ein Inventar, du kannst ja Gegenstände sammeln und kombinieren und woanders wieder einsetzen und später lernst du zaubern und kannst viel mit der Welt dann interagieren. Ne? Davon, ja, eine Melange, eine Mischung, aber so gemacht, dass es halt auch tatsächlich funktioniert. Weil man kann jetzt nicht einfach ein Text-Adventure nehmen und einfach vorlesen. Das funktioniert überhaupt nicht. Also da waren ganz viele Dinge, mit denen wir experimentieren mussten. Und das ist auch sehr, sehr schwierig. Also man muss sagen, diese Welt zu bauen im Kopf, ist schon sehr kunstvoll. Und wenn da was nicht stimmt, wenn da was nicht passt, wenn da was falsch betont ist vielleicht schon alleine, ne? Da kann das schon wackeln, ne? Da kann es kritisch werden. Also da ist ganz viel Erfahrung erforderlich. Deswegen hat die Entwicklung hat 3 Jahre lang gedauert. Okay. Ne? Also das war nicht nur die Master-Thesis, da hatten wir dann einen guten Prototypen, wo wir dann auch erkannt haben, das hat richtig brutales Potenzial und das ist wirklich ein neues Medium, ne? Mit dem wir ganz viele verschiedene Geschichten auch erzählen können, ne? Und bespielen können. Aber dann das wirklich gut zu machen und auf dieses Niveau zu heben, auf dem es jetzt ist, das hat dann nochmal über 2 Jahre gedauert.
Es gibt ja auch keine Minimap oder irgendwas, wo man dann sagen kann, die Leute können, wenn man es jetzt eine Zeit lang nicht mehr gespielt hat, dann wieder da reingucken. Das passiert ja alles weiterhin im Kopf. War das eine der Schwierigkeiten, quasi zu sagen, wie groß können wir die Welt machen, dass die Leute sich noch zurechtfinden? Wir müssen reduzieren, wir müssen es klarer machen, wir müssen es linearer machen. Weil du ja schon gesagt hast, eigentlich ist es ja ein lineares Adventure, aber man kann sich ja frei bewegen darin. Und dahin gehen, dorthin gehen, das ist ja auch eine Komplexitätsstufe mehr als bei einem Text-Adventure, wo ich dann halt einfach immer wieder auch nachlesen kann, wo ich jetzt gerade bin.
Ja, genau. Das war super spannend. Mit dieser Komplexität, sagen wir, wir hatten Sorge, dass das irgendwie nicht funktionieren könnte. Ne? Dass die Leute sehr überfordert sein werden damit, weil du musst alles im Kopf jonglieren. Ne? Und deswegen hatten wir schon in dieser Forschungsarbeit hatten wir 2 Level gebaut. Der erste war sehr, sehr schlicht. Den findet man so in den Grundzügen noch in den Anfängen des Spiels jetzt, wenn man es jetzt neu spielt und sich aus dem App Store holt. Und der 2. Level war dann sehr komplex, weil wir genau das rauskriegen wollten, bis wohin geht's, bis wohin schaffen das die Leute. Ne? Das war dann von dem ganzen Setup her relativ komplex, schwierig zu navigieren. Und das Spannende war, wir haben es nicht geschafft, die Leute irgendwie ans Limit zu bringen. Das war unglaublich. Also das war auch eine Erkenntnis, die ich so nicht erwartet hatte. Wir haben es gemacht, dass die oder gefragt, dass nach Beendigung des Spiels die Leute uns eine Karte zeichnen in der Aufsicht. Und fast alle Karten waren absolut akkurat. Jeder hatte genau gewusst, wo was ist. Und da ist es uns auch erst so aufgegangen, wie leistungsfähig wir eigentlich sind. Ne? Und du brauchst da keine Minimap und sowas. Wenn du das in deinem Kopf erzeugt hast, weil dann hat es dein Gehirn ja generiert. Du hast es ja kreiert. Das ist deine Kreation, in der du da rumläufst, in der du spielst. Ja? Dann brauchst du keine Minimap. Da kennst du dich aus. Das hast du gemacht. Das bist du selbst. Ja? Und das war faszinierend. Absolut.
Ich habe früher so Käsekästchen-Karten aufgemalt von Dungeon Master. So ja, was kann man ja auch machen, oder? Man kann ja auch aktiv mitzeichnen während des Spiels.
Das könnte man machen, aber ich habe noch nie von jemandem gehört, der das irgendwie tut.
Braucht man nicht.
Nein, brauchst du nicht. Du weißt immer ziemlich genau, wo du bist. Ja? Und gut, wenn du das mal wirklich verlierst, das kann ja mal sein, oder du legst das Spiel weg und spielst am nächsten Tag weiter, da geht es ja an der Stelle wieder los, dann hast du es nicht mehr im Kopf. Aber du drehst dich 2-3 Mal um und dann bist du wieder drin. Also das geht easy.
Jetzt hattet ihr ja irgendwann dann die Schauspieler gekannt, für diese Rollen. Bei einem Text-Adventure kannst du ja jederzeit reingehen, wenn das Spiel dann fertig ist und sagen, oh, den Satz stelle ich nochmal um, da war eine Schwierigkeit, das ist nicht so klar, oder ich patch nochmal hier was. Wir kennen es ja jetzt hier auch, oder ich kenne es ja auch als Audiomensch, wenn dann mal was aufgenommen ist, dann ist es halt aufgenommen. Habt ihr die Schauspieler öfter wieder zurückholen müssen? Weil du kannst ja nicht einfach so einen Audiotext editieren oder Dinge ändern. Also war das eine Schwierigkeit? War das eine Herausforderung, dann zu sagen, okay, das ist jetzt so, wie es ist und wir müssen damit arbeiten?
Also das war definitiv eine Herausforderung. Richtig, wir können nichts im Nachhinein patchen. Das muss einfach, das muss sitzen, wenn es rauskommt. Wir können da nichts mehr nachliefern. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie einen Audio-File nochmal austauschen, dann ist es zu einer anderen Zeit aufgenommen mit einer etwas anderen Stimme. Und dann haben wir schon vielleicht das Problem, dass da irgendwas knirscht und knackt im Gebälk in deinem Kopf, ne? Weil das nicht so richtig passt jetzt.
Genau. Besonders gut, wenn dann ein Wort auf einmal so
anders klingt. Das geht gar nicht, ne? Nee, deswegen war es halt eben auch ganz wichtig, erstmal die richtigen Leute zu casten, wo wir auch das Vertrauen haben, dass es klappt. Es ist auch gut, also es sind furchtbar viele Charaktere in dem Spiel, es sind 56 Charaktere, auf die man da stößt, aber viele haben nur so relativ kleine Rollen. Also da war das relativ abgegrenzt, das konnte man ganz gut so an einem Stück dann aufnehmen. Oder wenn es mal dann ganz schlecht war, dann hat man die ganze Rolle nochmal aufgenommen. Ne? Das konnte man tun. Es gibt halt 2-3 Hauptrollen, eigentlich noch ein paar mehr. Da musste man natürlich sehr drauf achten. Und natürlich die Hauptrolle selbst, der Magier, der musste halt wirklich das liefern. Und an dem haben wir natürlich auch ewig lange gesessen, bis wir da den richtigen gefunden hatten. Und waren auch schon verzweifelt, haben gedacht, das klappt nicht mehr. Aber das hat dann noch geklappt. Eine Figur, ich sage jetzt nicht welche, die wird aber tatsächlich von einem der Entwickler auch gesprochen, auch eine wichtige Figur, weil da haben wir gesagt, der hat sich so reingefunden in diese Figur und hat die so fantastisch gesprochen, da haben wir keinen Sprecher gefunden, der das so bringen konnte, der sich da so reindenken konnte wie er. Und der ist also zu hören und ist auch ganz toll. Es ist auch so für viele so die Lieblingsfigur geworden.
Und dich findet man auch, wenn man genau hinhört, oder?
Wenn man genau hinhört, findet man mich auch. Ja? Zwei Rollen spreche ich, aber mehr so kleinere Rollen. Also
aber die professionellen Sprecher, die Schauspieler, die haben dann auch wirklich viele, die haben ihre Stimmen dann verstellt.
Absolut, absolut. Sonst wäre das auch nicht machbar gewesen. Also wenn wir jetzt 50 Synchronschauspieler hätten suchen müssen, dann wären wir heute noch nicht fertig. Ne? Genau, das müssten Synchronschauspieler sein, die auch Trickstimmen sprechen können. Ne? Bis auf unseren Hauptcharakter, den haben wir wirklich ganz separat gesehen. Der spricht auch praktisch die Hälfte des ganzen Aufkommens an Audiodaten ist aus seiner Kehle. Und da wollten wir nicht, dass da irgendwie auch noch was irgendwie schief läuft.
Audio ist ja relativ speicherintensiv, also normalerweise ja nicht so viel wie Grafik, aber es ist ein Mobile-Game, was dann tatsächlich einige Gigabyte hat.
Ja.
Dafür, dass man eigentlich nichts auf dem Bildschirm sieht, war ich erstmal verwundert, aber dann im zweiten Augenblick, nee, klar, also wenn es jetzt mehrere Stunden Adventure-Inhalte sind, dann ist ja klar, dass da auch einiges an Datenmengen, wie viel Stunden Sprache hat denn dieses Spiel oder wie viel habt ihr denn da aufgenommen?
Da sagst du jetzt was. Ich habe das nicht mehr so genau im Kopf, wie die Zahlen müsste ich nochmal, wir haben so ein Spreadsheets natürlich, wo das alles drinsteht, auch die Wortzahlen, kann ich dir jetzt aber nicht mehr so genau sagen. Was ich dir sagen kann, ist, so durchschnittliche Spieldauer ist etwa bei 8-9 Stunden, was die Leute spielen. Ne? Wenn ich da schnell durchkommen will und nur den optimalen Pfad gehe, dann kann ich das natürlich schneller spielen. Aber es gibt auch viele Leute, die ja einfach aus Spaß noch alles Mögliche ausprobieren. Also du hast ja dann auch Zaubersprüche, mit denen du die Welt so beeinflussen kannst. Und gerade am Ende kommt noch so ein ganz, ganz hübscher, ich möchte jetzt auch nicht spoilern, aber so ein ganz hübscher Zauberspruch, wo viele Leute dann wirklich praktisch alles nochmal erkunden und alles nochmal irgendwo neu erfahren möchten. Die spielen dann halt noch viel länger. Ne? Und da ist natürlich auch alles auditiv hinterlegt. Ja? Alles, was da kommt, also auch Inhalte, die dann halt eben nur solche Spieler vielleicht entdecken, die sind halt da. Ne? Und deswegen hat das Ganze 1,4 Gigabyte, die man halt da sich zieht. Also am besten eine SD-Karte einlegen, ne? Und es gleich dort installieren. Ne?
Die Interaktivität ist ja wahrscheinlich auch ein Faktor, der nochmal eine Komplexitätsstufe für euch bei der Entwicklung reingebracht hat. Also du hast schon gesagt, man kann ja nicht nur laufen, was durch einfache Swipe-Bewegungen gemacht wird. Nach unten kann man dann Inventar und solche Sachen öffnen. Dann blättert man halt durch mit links und rechts. Aber ihr habt ja auch Zaubersprüche, die hast du jetzt gerade schon erwähnt. Diese Zaubersprüche, da musste man ja auch immer dann, also alle, die Welt reagiert ja dann darauf. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr so eine riesige Mindmap dann aufgebaut, um diese ganzen, was passiert, wenn Spielerinnen an der Stelle das und das ausprobieren, dann, also wie komplex war diese Entwicklungsphase?
Ja gut, das sind jetzt so zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Das eine ist tatsächlich so das Interaktionsschema und das andere ist die Story, ne? wie reagiert die Welt da drauf? Also was ich sagen kann, ist mit der das ganze Interaktionsschema wurde mehrfach umgearbeitet, neu ausprobiert. Da haben wir ziemlich lange gefeilt und es immer auch weiter reduziert. Ne? Es geht ja auch darum, wir wollen ja damit auch neue Zielgruppen erschließen. Das ist jetzt kein Spiel, was sich jetzt irgendwie an Hardcore-Gamer richtet, nur, sondern wir wollen ja gerne auch Leute, die einfach Spaß haben an einer guten Geschichte, die vielleicht gerne lesen, die gerne Hörbücher, Hörspiele hören.
Die sich gar nicht als Gamer bezeichnen.
Damit vielleicht auch gar keine Erfahrung haben, die wollen wir auch abholen. Ne? Und tatsächlich, also so in unseren Store-Einträgen, in Bewertungen lesen wir das oft. Ne? Ich habe noch nie Geld für ein Spiel ausgegeben und ich spiele überhaupt keine Games, aber das hat mich jetzt völlig begeistert. Ne? Und dass wir die auch gut mitnehmen können, haben wir diese, einfach das Interaktionsschema sehr, sehr stark reduziert. Aber so, dass es konsistent und intuitiv funktioniert. Und das ist also wirklich, das klappt mit relativ wenig Gesten, wie du sagst. Das haben wir also so weit hingekriegt. Selbst das Kombinieren von Gegenständen läuft total intuitiv ab, ja, obwohl ich ja auch das alles nur im Kopf mache. Ja. Mit den Zaubersprüchen, das war da ein bisschen schwieriger. Also erstmal mussten natürlich auch die Gestenerkennung dann zuverlässig funktionieren. Das heißt, die müssen sich schon mal gut voneinander so unterscheiden, auch von den anderen Gesten, damit es gut läuft. Und was die Welt betrifft, wie die Welt reagiert, da haben wir so ein bisschen eigentlich so eine klassische Adventure-Mechanik eingebaut. An manchen Stellen kriegst du halt Standard-Feedback. Ne? Das funktioniert hier nicht, etc. Aber an vielen Stellen, gerade dort, wo ein Spieler dann auch erwartet, da müsste jetzt irgendwas Lustiges passieren oder sowas. Da haben wir natürlich das auch storytechnisch dann unterstützt, dass da dann tatsächlich auch was passiert. Ne? Deswegen auch das, was ich vorhin gesagt habe, dieser eine Zauberspruch so gegen Ende, wo die Leute nochmal rumlaufen, weil da haben wir dann auch viel, was man dann noch finden kann. Ne? Ganz spannend war noch die Sache, die Zaubersprüche, weil du das gerade eben extra nochmal gesagt hast. Das war zum Beispiel ein... eines der Dinge, die wir noch auf dem Bildschirm hatten in der Beta-Phase, wo man dann, um die Zaubersprüche zu lernen, hattest du so eine Rune gesehen auf dem Bildschirm und hast sie dann mit dem Finger nachgefahren, um sie zu lernen. Ne? Und das war dann so nochmal eine eigene Herausforderung. Wir gesagt haben, wenn wir jetzt Sehbehinderte oder Blinde auch noch komplett mitnehmen wollen, können wir nichts auf dem Bildschirm, dann machen wir das auch nicht, können wir nicht anzeigen. Und dann mussten wir halt ein Schema finden, wie wir die beschreiben können, so dass jeder die nachvollziehen kann und jeder einfach intuitiv dann auf die richtige Bewegung kommt. Ne?
Das war die richtige Entscheidung, glaube ich, weil da jetzt nochmal so einen Bruch zu haben, dann das, die Runen auf dem Bildschirm zu sehen, A, grenzt man Leute aus, wie du gesagt hast,
genau, ja.
Und B, ist es auch wieder so ein Bruch.
Es ist tatsächlich
ein Bruch. Man kann das Spiel ja wirklich beim Spazierengehen in der Hosentasche spielen. Das ist ja das Faszinierende. Oder was ich gerne gemacht habe, beim im Bett wirklich die Augen zumachen oder auf dem Sofa und halt mit der Hand einfach die Gesten zu machen, ohne auf den Bildschirm zu
gucken. Ja, genau. Und wenn wir das drin gelassen hätten, dann wirst du aus dem Spiel rausgeholt und musst dann dein technisches Gerät doch wieder anschauen und dann irgendwas machen. Es hat funktioniert, aber ich glaube, so wie es jetzt ist, funktioniert es noch viel besser.
Ihr habt jetzt euch für diese Gestensteuerung entschieden, aber bei einem Audiospiel liegt ja auch nahe, das per Sprachsteuerung oder sowas zu machen. Habt ihr damit mal rumexperimentiert oder überlegt?
Richtig experimentiert haben wir da mit nicht. Überlegt haben wir das. Also wir wollen es vielleicht auch noch machen. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch für Amazon Alexa gibt es ja einige Games, die halt jetzt so auf Sprachsteuerung dann halt beruhen, die aber alle nicht vom Spielprinzip jetzt an Sound of Magic rankommen. Also natürlich ist das ein mögliches Thema, was wir vielleicht noch angehen wollen.
Aber es ist dann wirklich eher für so Sprachcomputer wie Alexa und Dings, weil auf dem Smartphone, wenn ich im Zug sitze, möchte ich nicht Befehle in mein, in mein Display rufen. Da würde,
genau.
Also das kann ich dann wirklich nur alleine im stillen Kämmerchen spielen. Und
das ist ja das Schöne, auch wenn du im Zug sitzt jetzt, ne, hast du deine Kopfhörer auf und keiner kriegt mit, was du spielst, keiner guckt dir auf den Bildschirm, beziehungsweise die können gucken, ist ja völlig egal, sieht halt nichts. Ne? Und du bist ganz für dich dann in dem Moment. Und du kannst halt eben auch die Augen zumachen und siehst nichts. Und das ist halt einfach sehr schön. Wenn du jetzt dann sprechen müsstest, wäre das schon blöd. Ne? Das ist eine unangenehme Situation. Klar, es gibt ein Szenario könnte sein, tatsächlich beim Autofahren spielen, wo man halt schauen muss, ist das jetzt in Ordnung, ist das zu ablenkend, ne, vom Autofahren selber, aber letztendlich ist es ja wie eine Unterhaltung, ne, oder wie wenn ich ein Hörspiel höre, was im Radio läuft, nur dass ich halt entsprechend da ein bisschen aktiv mit beteiligt bin. und einfach das Ding vorantreibe. Das könnte man sich tatsächlich überlegen. Ne? Da wäre dann eine Sprachsteuerung natürlich sinnvoll, weil ich die Hand nicht vom Lenkrad
nehme. Ja, und die Gesten von den Zaubersprüchen könnten ja dann einfach Zaubersprüche
sein. Dann könntest du einfach Feuerball sagen und dann fliegt dein Feuerball weg. Ja? Das ist schon eine Option. Das überlegen wir uns noch, ob wir das mal in diese Richtung ausbauen wollen. Das kommt eben auf das Anwendungsszenario an. Ne? Aber wir haben uns für Smartphone entschieden, weil das halt einfach auch wirklich da jetzt zuverlässige und einfache Möglichkeit ist, das so zu steuern. Und jeder hat es in der Hosentasche, ne? Und es funktioniert prächtig. Und ein Riesenvorteil ist natürlich auch, wir können das ganze Display nutzen als Controller. Ne? Wir haben ja, das konkurriert nicht mit irgendeinem Bild, was angezeigt wird. Also wir haben ein großes Pad, Control-Pad, auf dem du arbeiten kannst.
Ne? Wenn du jetzt zurückblickst auf die Entwicklung, wo waren Sachen, wo du sagst, das würden wir jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt haben, komplett anders machen, oder das waren Sachen, da würde ich gerne nochmal zurück und an der Stelle nochmal ein Schräubchen ändern, weil wir da jetzt heute wissen, dass wir das hätten anders planen müssen.
Gibt es eigentlich tatsächlich nicht. Das liegt aber einfach daran, dass wir das alles getan haben. Also wir haben das oft zurückgedreht und Dinge neu gemacht. Vanessa, die die Geschichte geschrieben hat und die Lead Game Designerin eigentlich ist, die, da war das eigentlich schon Beta, war schon durch und sowas, hat sie gesagt, ich muss da nochmal ganz grundlegend an der Story Sachen nochmal umbauen und völlig neues Ende entwickeln und das war ein Riesenakt, das umzubauen. Das hat sich gelohnt. Aber das wäre zum Beispiel etwas gewesen, wo wir uns hinterher wahrscheinlich geärgert hätten wir es nicht gemacht.
Ne? Aber ihr also konntet es machen, weil es halt im Hochschulkontext war, nee, wo ihr keine Deadline hattet? Oder nee, wie, warum habt ihr das?
Nee. Okay, wenn man jetzt sagt, was hätten wir anders machen sollen? Wir hätten da vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie hätte man das machen können? Das ist ein Dilemma, weil wir hätten tatsächlich schneller das fertig machen sollen, allein weil wir ein begrenztes Budget hatten. Wir haben also sozusagen die Zeit weit überzogen. Das Budget hat letztendlich dafür nicht gereicht, war dafür nicht vorgesehen, auch für die Länge nicht, für 9 Stunden. Ne? Also es war ursprünglich mal deutlich kleiner geplant und es ist so viel größer und so viel besser geworden. Das ist schlicht Herzblut. Ja. Herzblut, was da reingeflossen ist. Da ging es nicht mehr um Geld, da ging es nicht mehr um Deadlines, da ging es einfach nur noch darum, wirklich das tollste Spiel zu machen. Ne? Und ich denke, das könnte man jetzt so sagen, mit der Erfahrung, die wir jetzt haben, könnten wir natürlich deutlich schneller und effizienter das nächste Spiel machen. Ne? Weil natürlich eben viele Fehler passiert, aus denen wir lernen mussten, ne? Und lernen konnten, lernen durften auch. Ne? Also nicht nur in dieser Forschungsphase, sondern auch in den 2 Jahren, die das dann in der Entwicklung war. Danach.
Aber was ich meinte ist jetzt, wenn das jetzt ein kommerzielles Studio Projekt gewesen wäre, dann hättet ihr es so in der Form wahrscheinlich dann irgendwie schneller rausbringen müssen. Das habe ich jetzt rausgehört.
Genau.
Also das wäre tatsächlich also eine der Sachen.
Wenn der Druck so da gewesen wäre, genau, und wir uns nicht dagegen entschieden hätten, ne, dann hätten wir es wahrscheinlich dann so rausbringen müssen und dann wäre es einfach nicht so gut gewesen, wie es jetzt ist. Also von daher, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, man kann sagen, hätten wir nicht machen sollen, oder man kann sagen, wir haben es genau richtig gemacht.
Das Projekt war sicherlich die bessere
Entscheidung. Super, super, genau.
Wie geht es denn da jetzt weiter? Also die Leute, die das jetzt gemacht haben, mit denen du das gemacht hast, wird da was weiterkommen? Gründen die jetzt ein Studio damit? Seid ihr schon ein Studio? Wie ist da der Plan?
Also das sind Vanessa und Kevin, der vor allen Dingen das Coding übernommen hat, und der Jan, der das ganze Sound Engineering gemacht hat. Die haben schon während des Studiums schon eine Ausgründung vorgenommen, und das ist das Studio Everbyte. Die sitzen in Furtwangen oben im Schwarzwald. Die waren also schon selbstständig zu der Zeit und es lief auch eben schon da unter Everbyte. Die haben auch die Förderung gekriegt von der Medien- und Filmfördergesellschaft Baden-Württemberg. Ne, da, sonst hätten wir das gar nicht machen können. Also irgendwie finanziert musste es schon werden, zumindest zu einem großen Teil. Da sind wir sehr dankbar, dass die MFG uns die Möglichkeit gegeben hat, das anzugehen. Ja, und die haben dieses Studio und die machen noch ganz andere Games. Also die haben einiges schon draußen auf dem mobilen Markt. Und sind da auch immer weiter dran. Also Duskwood ist jetzt ein Spiel, was gerade sehr gut läuft. Und ein anderes Spiel heißt Nox. Bekannt ist auch Dead City. Anybody Out There, was sie schon vor längerem gemacht haben. Was, kennst du das? Genau, so ein Messenger-Game. Ja, genau. Ne? Das ist auch von Everbyte. Also die haben einiges und sind die ganze Zeit am Produzieren. Und das sind also nicht alles Audio-Games, sondern ganz unterschiedliche Games. Ne? Das war jetzt halt eben dieser Ausflug in diese Audioschiene. Und ich selbst, ich habe ja meinen Job, ich bin Professor, ich bin Beamter. Ja. Ich sitze nur hinterm Schreibtisch. Aber ich würde mir wünschen, dass wir mehr machen können. Das muss dann aber praktisch erstmal sich als Nische etablieren. Ne? Weil im Augenblick ist es immer noch ein Geheimtipp. Es ist aber wirklich spannend, weil es ein echt neue Spielform ist, ne? und ein neues Spielmedium ist. Ne? Und das wäre natürlich mein großer Wunsch, dass das sich etabliert, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden. Das ist mit dem Grund, warum ich jetzt mit dir hier sehr gerne sitze und hoffe, dass ein paar Leute den Podcast auch hören. Und das ausprobieren und das weitererzählen und das weitergeben. Wichtig wäre, dass wir mal eine englische Version machen. Die konnten wir natürlich machen, da musst du Muttersprachler sein. Das Spiel Sound of Magic hat ja auch...
Ja, du musst es im Prinzip ja komplett neu aufnehmen. Du kannst ja nicht einfach nur ein Übersetzungsstudio beauftragen, sondern das sind ja die kompletten Aufnahmen wieder.
Ja, und das wollte ich gerade sagen, es hat ja auch diesen ironischen Humor. Ne? Das hat ja so wie Monkey Island oder Terry Pratchett. Nehmen, das genau, geht du musst nicht. So ein bisschen... Es wird ja alles ironisch gemacht. Oft durchbrechen wir ja auch die vierte Wand zum Spieler und sowas. Ne? Und solche Dinge, die da reicht auch nicht nur eine Übersetzung, sondern muss jemanden haben, der das spielt, der sich reinfindet und der das Ganze dann neu schreibt im Englischen. Ne? Aber das wäre wichtig, dass wir den englischen Markt bedienen, weil der ist natürlich deutlich größer nochmal, ne? Und dass wir auf der Schiene dann irgendwie mit weiteren Produkten rauskommen können.
Habt ihr da so eine Art jetzt Spielengine für Audio-Games dann auch daraus entwickelt? Also kann man damit quasi jetzt auch Everbyte kontaktieren und sagen, ich möchte diese Engine nutzen? Oder?
Ob
Art halt
jetzt. Ja. Also Kevin hat einen Editor gebaut dafür. Weiß nicht, ob er den irgendwie lizenziert. Das muss man Everbyte fragen, ob sie sowas lizenzieren würden. Aber wir können auf jeden Fall relativ schnell jetzt weitere
Geschichten machen.
Genau, und das ist nicht nur so der Editor, der hängt da so ein ganzer Workflow dran mit dem Prototyping, was man schon machen kann, auch ohne Sprachfiles etc. Ne? Das ist da alles schon mit integriert. Ich würde aber, also wenn das jemand machen möchte, dann sollte er, falls das lizenzierbar wäre, sollte er nicht nur den Editor irgendwie sich zulegen, sondern er sollte dann, wenn dann die Leistung von Everbyte mit einkaufen, weil da ist sehr, sehr viel Expertise erforderlich. Ich meine, wenn man das so spielt, dann denkt man, ja, ist ja völlig natürlich, klar, kann ich auch. Ne? So wie das Ei des Kolumbus, ne? Man muss halt erstmal drauf kommen. Aber es ist tatsächlich, in so vielen Details liegt da der Teufel. Mhm. Und das kennen derzeit tatsächlich nur die Everbytes. Ne? Also wie man das wirklich gut macht. Das war in den 3 Jahren ist halt eben nicht nur Sound of Magic erschienen, sondern unglaublich viel Erfahrung.
Das war quasi der Polish, der bei Videospielen dann in der letzten Phase passiert. Das ist bei euch immer wieder durch die Iterationen entstanden, oder? Nochmal zurückgehen, nochmal neu.
Ja.
Das ist quasi, glaube ich, das Learning, was dann hauptsächlich
da... Ja, weil wir hatten ja auch nichts groß, wo wir uns orientieren konnten. Also ein paar klassische Game Design Prinzipien, die greifen natürlich auch hier. Aber vieles war halt völlig unerforschtes Terrain, wo wir erstmal die Erfahrung sammeln machen. Das konntest du nirgendwo nachlesen. Also was mir neulich hatte ich nochmal einen Vortrag gehalten auf einem kleinen Treffen von der Games-Branche in Karlsruhe. Mhm. Und da habe ich einen Vortrag gehalten zu Sound of Magic. Da kam mir so eine schöne, also ich fand sie schön, eine schöne Metapher, gerade wo ich vorhin auch das ansprach mit den mehr und mehr Hardware, mehr und mehr Controller oder Aktoren und Sensoren damit reinzubringen in das Gaming. Und da habe ich eben auch so ein Bild mitgebracht, wo jemand in so einer Tretmühle läuft und ein VR-Headset auf hat. Da kannst du ja noch eine taktile Weste noch anziehen, wo du dann spürst, wo du getroffen wirst, etc. Ne? Das hatte ich als Bild dabei und dann hatte ich das andere Bild dabei und das war die Buchse hinten im Kopf bei Neo von der Matrix. Ne? Und da habe ich gedacht, wow, eigentlich haben wir diese Buchsen schon, ne? Mit denen wir in so eine Spielwelt eindringen können. Ne?
Und Ohren. Ja.
Genau, weil wir haben links und rechts am Kopf haben wir solche Buchsen und die bespielen wir, ne? Und bauen halt die Spielwelt im Kopf. Ich fand das eigentlich eine ganz, ganz hübsche Metapher. Ne? Weil das ist ja das, wonach man sich ja eigentlich sehnt vielleicht in der Spielewelt, dass ich nicht immer mehr Zeug brauche, immer mehr Zeug kaufen muss, sondern dass ich das nutze, was ich tatsächlich habe. Und da gibt es tatsächlich einen Eingang direkt zum Gehirn und da können wir die Spielwelt erzeugen. Das wäre so ein bisschen ein Schlusssatz, den ich hier hätte.
Ja, sehr schön. Was mir noch aufgefallen ist, oder was ich mich gefragt habe, war die Verführung groß, oft auch so Audiorätsel zu machen? Also so mit Stereo, mit links, rechts zu arbeiten, mit Geräuschen, die man irgendwie erkennen muss. Seid ihr dann davon wieder eher weggegangen, weil ihr gemerkt habt, das funktioniert nicht? Oder habt ihr bewusst dann darauf auch gesetzt, auf dieses Audio als Rätselform?
Ich finde es toll, dass du stellst mir die richtigen Fragen, weil ich immer vergesse, was wir eigentlich alles so gemacht haben. Du bringst mir wieder die Erinnerungen hoch. Ja, tatsächlich, ja, so da gab's einiges, ne, was man so sich überlegt hat, ne, und wo wir nachgedacht drüber. Und es ist auch tatsächlich so, also wohin ich auch jetzt komme damit, bin ja da viel eben auch so im universitären Umfeld. Da hast du immer wieder Gruppen, die sagen, ja, wir haben sowas auch mal probiert und da haben wir dieses und jenes gemacht. Ne? Und eben vieles ist dann so Orientierung. Ne? Horch mal genau hin, hörst du da irgendwas? Wo musst du dich hinwenden, damit das irgendwie passiert? Und wir haben dann, kam natürlich auch immer wieder, auch gerade so Binauralität zum Beispiel. Ne? Aber wir sind immer wieder davon weggekommen, ne? Weil wir eben gesagt haben, nein, wir wollen gerade eben nicht das Hören zu der Herausforderung machen. Das wäre ja wieder, wenn ich die Buchmetapher nehme, ich schreibe das jetzt ganz, oder ich schreibe es falsch, oder ich schreibe es irgendwie ganz komisch.
Du musst dir die Buchstaben selber zusammenpuzzeln, damit der Satz sich formt.
Und da wird es schwerer zu lesen, und das ist jetzt das Tolle an der Sache. Nein, das ist ja das Unfug. Das wollen wir ja nicht.
Steht dem Geschichtenerzählen eigentlich entgegen, so ein bisschen.
Ja, 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 und wir wollten ja gerade, dass es ganz leicht abläuft und man wirklich einfach das Spiel spielt, an der Geschichte sich freut und die Rätsel, die im Spiel tatsächlich vorkommen. Da gibt es einiges an Rätseln, was man lösen muss, ne? Wo man also kreativ sein muss und sich überlegen muss, wie könnte ich das jetzt tun? Das sollte im Vordergrund stehen. Und nicht irgendwie, da wird es jetzt schwierig, da muss ich genau hinhören oder da muss ich orten können. Dann hast du auch natürlich auch noch technische Beschränkungen. Also gerade Binauralität ist ganz einfach deswegen gestorben, wenn jemand den Kopfhörer falsch rum aufzieht, dann ist das kaputt.
Ja, und ich höre meistens auch nur mit einem Kopfhörer zum Beispiel. Ja. Wenn ich unterwegs bin, habe ich so sonst das Gefühl, ich bin so abgekapselt.
Ja.
Also Podcasts höre ich ganz oft nur mit einem. Deswegen machen wir auch immer auf Mono-Reduzierung, weil sonst habe ich ja nur einen im Kopf.
Ja, genau. Oder manche Leute hören auf einem schlechter als auf dem anderen, dann hast du da Schwierigkeiten und sowas. Nee, das wollten wir alles gar nicht. Das sollte da keine Hürde sein in irgendeiner Form, sondern es sollte wirklich nur um das Spiel selbst gehen, um die Story und um die Rätsel in dem Spiel, wo das Hören eigentlich nicht die tragende Rolle spielt, sondern einfach nur das Medium ist, um das zu vermitteln.
Was mir auch noch aufgefallen ist, ein Unterschied zu Filmen und Serien, dass ihr Musik nicht nutzt als Stimmungsaufheller, nein, ich sitze mal. Also haben wir ja am Anfang schon gehabt, bei Filmen und Serien wird es ja oft untermalt, um eine Stimmung zu erzeugen. Bei einem reinen Audiospiel ist Musik im Spiel bei euch aber nur, wenn wirklich Musik produziert wird, wenn ich eine Kapelle im Hintergrund oder so höre. Das war auch so ein Moment, wo ihr gemerkt habt, es funktioniert nicht oder das wollen wir nicht oder war das eine bewusste Entscheidung?
Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Man hätte das schon auch noch mit Musik untermalen können. Das wäre einfach eine Alternative gewesen. Wir haben sie schon aber bewusst wirklich nur an den Stellen eingesetzt, so wie du sagst, wo sie tatsächlich auch im Spiel produziert werden würde. Ne? Oder dann im Adelsviertel, wo du irgendwo, hörst du irgendwo ein Minuett irgendwo aus einem Haus schallen oder sowas. Es sollte halt eben nicht nur eine Stimmung produzieren, sondern es sollte die Welt lassen. Also das ist ja das, was wir die ganze Zeit machen. Ne? Wir lassen ja eine Welt entstehen. Ne? Und du hast keine Bilder als Korrektiv. Und da musst du dir überlegen, ne, passt die Musik? Ne, was denkt sich der Spieler jetzt? Ne, denkt er jetzt, sind da jetzt irgendwelche Straßenmusiker unterwegs? Oder ist das jetzt eine Untermalung? Ne? Wenn die überall da ist, dann können wir sie natürlich auch nicht mehr storytechnisch nutzen. Ja, wenn alles mit Musik vertont ist, dann ist das einfach so ein Geplätscher, was im Hintergrund läuft. Ne? Aber so konnten wir die Musik natürlich dann auch ganz gezielt
der Eingang
anstellen,
des Schlosses.
Dann auch für die Story dann wichtig ist. Und da gibt es unglaublich lustige und spannende Situationen. Also da gebe ich jetzt einen Tipp, sich unbedingt mal den Ork anhören in dem Gasthaus. Okay.
Also Sound of Magic für Smartphones, oder? Für alle Smartphones. Ja. Android und App Store. iOS,
genau. App Store, Play Store, kann man sich runterziehen. Man kann 20 Minuten kostenlos spielen, so bis zum ersten Zauber. Kann man einfach mal ausprobieren, ob es einem gefällt. Und wenn man es haben möchte, ist auch relativ günstig. Wir haben den Preis extra niedrig gehalten, weil wir das halt eben bekannt machen wollen. Kostet 4,50 Euro. Und dann hat man 9 Stunden Spielzeit. 50 Cent pro Stunde. Also
das ist ein Deal.
Ja, also so billig kann ich nicht parken hier. Ja,
das stimmt. Ja. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Oder Einblicke ist eigentlich das falsche Wort.
Das Reinhören.
Ins Reinhören, genau. Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg.
Ich danke dir.
Gerne.